Es ist schon erstaunlich, welche Vielfalt an Themen und Bedeutungen sich allein schon über die innerbiblischen Metaphern erschließen, die für das Wort Gottes verwendet werden. Und Sie haben auf Ihren Blättern bestimmt noch manch anderes geschrieben. Das Wort Gottes bietet Orientierung wie eine Wegeleuchte und verlässliche Gewissheit wie ein Anker. Es ist so lebensnotwendig, dass wir uns mit allen Fasern unseres Lebens nach ihm ausstrecken sollen, so wie ein kleines Kind, das nach Milch schreit. Und zugleich hilft uns das Wort Gottes als Waffe, um das Böse anzugreifen. Wir sollen also nicht in Deckung gehen, sondern auch einen Gegenangriff starten, wenn wir bedrängt oder verletzt werden. Wohlgemerkt, als Christen sollen wir mit Gottes Wort kämpfen und nicht mit realen Schwertern, wie es einst in einem furchtbaren Missverständnis die Kreuzritter getan haben. Und dann das ganz andere Bild vom zweischneidigen Schwert, von einer Klinge, die tief eindringt wie ein Skalpell. Da geht es offensichtlich um Selbsterkenntnis. Wer sich Gottes Wort aussetzt, kann manchmal ganz schön über sich selbst erschrecken. Es geht tief durch, nichts bleibt verschont, könnte man sagen. Wir sollen uns damit auseinandersetzen, was uns das Wort Gottes vorhält, so wie ein Spiegel. Und es wäre fatal, wenn wir uns uninteressiert abwenden, wie jemand, der in den Spiegel schaut und kurze Zeit später dann sein eigenes Spiegelbild schon wieder vergessen hat. Was für ein Unsinn will der Jakobusbrief in dieser Stelle sagen, die wir vorhin gehört haben. Und natürlich nicht zu vergessen jene Aussagen der Bibel, die von der Kraft und der Macht des Wortes Gottes sprechen. Es ist mehr als jedes brennende Feuer und stärker als jeder Presslufthammer, denn Gottes Wort ist das Wort des Schöpfers. Was er sagt, das geschieht, beziehungsweise das wird. Gottes Wort ruft ins Leben. Gott sprach und es wurde, heißt es in jenem geheimnisvollen Text, der gleich zu Beginn der Bibel als Schöpfungsbericht dasteht. Gott spricht und es wird. Und diese Geschichte, der Schöpfungsbericht, sagt ja nicht nur etwas über die Entstehung der Welt aus, sondern auch über die besondere Qualität von Gottes Wort. Und wir finden dasselbe dann wieder im Neuen Testament, wenn Jesus spricht und es geschieht. Schließlich ist er das persongewordene Wort Gottes. Das Johannesevangelium beginnt mit seiner großartigen Aussage: Am Anfang war das Wort und Gott hat durch dieses Wort alles geschaffen. Das kennen wir bereits aus dem Schöpfungsbericht. Und dann heißt es dort im Johannesevangelium weiter: Und das Wort wurde Mensch, eine Person mit Namen Jesus. Und aus dieser Autorität, die nur Gott zukommt, spricht Jesus Menschen an. Und er ist als Person gewordenes Wort Gottes auch nicht an unsere Grenzen gebunden, spricht die Menschen an und heilt sie dadurch, durch sein Wort. Und er spricht im Befehlston mit bösen Geistern. Und wenn er Menschen anspricht, kann es passieren, dass sie von jetzt auf gleich alles zurücklassen, um ihm nachzufolgen. Und einige wenige Male ruft Jesus sogar Einzelne aus dem Tod ins Leben zurück, nur durch sein Wort. Und noch deutlicher lässt sich das nicht mehr ausdrücken, dass es sich um ein schöpferisches Wort handelt, wenn Jesus Menschen anredet. Da gibt es dann auch keine Diskussion mehr, genauso wenig wie Gott bei seiner Erschaffung der Welt eine Diskussion führte. Aber dann macht sich im berühmten Gleichnis vom Sämann, der seinen Samen ausstreut, Gottes Wort wieder abhängig von der Aufnahmebereitschaft des Bodens. auf den dieser Same fällt. Das haben wir gerade gehört. Wenn der Same dorthin fällt, geht er auf und wird fruchtbar, und an anderer Stelle hat er überhaupt keine Chance zu gedeihen. Ein harter, trockener oder mit Unkraut schon voll beschäftigter Boden taugt nichts. Der Same geht dort nicht auf. Offensichtlich erreicht Gottes Wort hier sein Ziel nicht. Seltsam, wo es doch ein schöpferisches Wort ist. Anscheinend gibt es hier zwei ganz unterschiedliche Kategorien vom Wort Gottes. Einmal das schöpferische Reden des Allmächtigen, das keinen Widerspruch zulässt, weil es völlig unangemessen wäre, da in eine Diskussion einzutreten mit. So wie das Geschöpf nicht mit dem Schöpfer in eine Diskussion eintritt, wenn es erschaffen wird. Es handelt sich um wirkmächtige Sprache und nicht um eine dialogische Sprache. Und dann aber auch das Wort Gottes als eine offene, dialogische Anrede, zu der wir uns so oder so verhalten können. Aber wie ist das mit dem Buch der Bibel? Ist sie Gottes Wort? Wer so fragt, der weiß offensichtlich schon darum, dass die Bibel etwas Besonderes ist. Sie hat nicht nur eine besondere Autorität, weil sie alt ist und durch viele Hände gegangen ist. Das könnte man auch vom Buch über den Gallischen Krieg sagen, das immerhin vom römischen Kaiser Julius Caesar verfasst sein soll und seither unzählige Schüler im Lateinunterricht geplagt hat. Nein, das Besondere an der Bibel liegt nicht in ihrer literarischen Gestalt, auch wenn die allein schon hochspannend ist und gelehrsam bearbeitet werden kann. Was die Bibel im Entscheidenden ausmacht, sind jene Aussagen, die wir nirgends sonst finden, beziehungsweise die wir uns selbst gar nicht sagen können. Nicht das Alter der Bibel und was es sonst noch an literarischen Aspekten gibt, sondern ihr Inhalt ist entscheidend. Denn ohne die Botschaft der Bibel wären wir ständig nur auf uns selbst zurückgeworfen. Aber durch sie bekommen wir durch niemand Geringeren als von Gott selbst etwas gesagt. Noch mehr, wir bekommen durch die Bibel etwas zugesprochen, was wir uns selbst nicht sagen können. Und ich meine damit das Evangelium von Jesus Christus, jene überwältigend gute Botschaft, die sagt, jeder von uns ist Gott so viel wert, dass er sich selbst hineingegeben hat in unsere Welt, um uns dort aufzusuchen, wo wir sind. Der große Gott kommt zu uns auf Augenhöhe, weil er nicht allein sein möchte, sondern eine gelingende, von Liebe getragene Beziehung zu uns sucht. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht beginnt schon mit jener geheimnisvollen Aussage ganz vorne in der Bibel aus dem Schöpfungsbericht, nämlich wo es heißt, dass wir Gottes Ebenbild sind. Er schuf den Menschen als sein Gegenüber, nach seinem Bilde. Schon da kommt es vor, dass Gott nicht ohne den Menschen sein möchte. Und dann im Neuen Testament noch stärker. Es beginnt mit der Erzählung, wie Gott selbst Mensch wurde, um nochmal in einer ganz neuen und tieferen Form mit uns Gemeinschaft zu haben. Und diese doppelte Botschaft aus Altem und Neuen Testament ist nicht weniger als die Begründung unserer Menschenwürde. Davon bin ich überzeugt. Denn die können wir uns nicht selbst geben. Sie muss uns zugesprochen werden. Dafür brauchen wir die Bibel. Vorhin fragte ich, inwiefern ist jetzt die Bibel Gottes Wort? Sicher nicht in dem ganz unmittelbaren Sinn wie das Schöpfungswort. Sonst müssten wir gewissermaßen nur die Bibel vorlesen und alles passiert in jedem Moment, wo wir sie lesen. Aber in der Bibel ist Jesus Christus dieses Schöpfungswort in Person. Er ist nämlich selbst der Schöpfer. Und wenn er heilt oder Tote auferweckt, dann spricht er in dieser Autorität. Und deshalb glauben wir an Jesus Christus. Wir glauben an Jesus Christus und nicht an die Bibel. Und das ist ein Unterschied. Die Bibel ist nichts Geringeres als die Informationsquelle, ja das Transportmittel für Gottes Wort, für Jesus Christus. Gott gebraucht die Bibel, um auch heute noch zu uns zu sprechen. Auch das gilt. Aber die Bibel selbst ist nicht Gottes Wort. Und deshalb sollten wir auch nicht alle Metaphern, die wir vorhin zu Gottes Wort gesehen haben, direkt auf die Bibel beziehen. Sie sind Metaphern zu Gottes Wort und nicht unmittelbar Metaphern zur Bibel. Und es ist auch kein Problem, wenn in der Bibel manches widersprüchlich oder auch, sagen wir mal, noch unfertig erscheint. Ja, das ist so. Und da brauchen wir auch nichts rumdeuteln und irgendwie zurechtbiegen. Was wurde für ein ungeheurer Aufwand betrieben, um immer wieder rauszubekommen, und die Bibel hat ja doch recht in allem, was da drin steht. Den Anspruch hat sie gar nicht. Sie erhebt nicht den Anspruch, ein perfektes Buch zu sein, das direkt vom Himmel gefallen ist. Sie ist eben nicht wie die Muslime von ihrem Koran sagen. Nein, in der Bibel ist ein Ringen um die Wahrheit spürbar. Man spürt den Verfassern der Bibel ab, mit welcher Leidenschaft sie sich darum bemühen, mit ihren gegebenen Möglichkeiten das zum Ausdruck zu bringen, was über sie selbst hinausragt. Dass es dabei Korrekturen gibt und auch innerbiblische Diskussionen zwischen verschiedenen Stellen in der Bibel, die gewissermaßen miteinander darum ringen, was gilt denn jetzt? Das ist kein Manko, sondern das ist ein Qualitätszeichen der Bibel. Die Bibel möchte ja gerade nicht sich selbst in den Mittelpunkt rücken, sondern Gott. Und zwar den redenden Gott, also Gottes Wort, das sich durch die Bibel ereignet. Die Bibel ist also nicht in literarischer Hinsicht Gottes Wort, sondern als Geschehen, als Ereignis. Ja, so kann man es sagen. Der ewige und perfekte Gott nutzt die zeitgebundene und in mancher Hinsicht auch alles andere als perfekte Bibel, um zu uns zu sprechen, um uns anzusprechen. Der ewige nutzt etwas Zeitgebundenes, der perfekte nutzt etwas nicht überall Perfektes, um uns anzusprechen. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, dieser Vers hier ist jetzt Gottes Wort und dieser hier nicht, sondern er allein, Jesus Christus als Inhalt, ist Gottes Wort in Person. Und alles, was in der Bibel über ihn gesagt wird, möchte sich auch immer wieder neu daran messen lassen, ob es tatsächlich diesem einen Wort Gottes gerecht wird. Martin Luther hat den Zusammenhang zwischen der Bibel und Jesus Christus als dem eigentlichen Wort Gottes einmal mit einem treffenden Bild ausgedrückt. Es gehört eigentlich in die Weihnachtsgeschichte hinein. Luther sagt, die Bibel ist durchaus in vielen Teilen krumm und schief, so wie eine alte, zusammengezimmerte Futterkrippe. Aber in dieser Krippe liegt der Sohn Gottes. Und wir müssen wie die Hirten von Bethlehem, die in den Stall gingen, in diese Krippe hineinschauen, damit unser Gesicht strahlt und leuchtet, weil wir den Sohn Gottes dort finden. Wir müssen die Bibel öffnen, will er damit sagen, um das größte Geschenk zu entdecken, das Gott je gemacht hat. So ist die Bibel gewissermaßen der Geschenkkarton Gottes, mit dem er dieses Geschenk uns überreicht. Es kostet manchmal etwas Mühe, dieses Geschenk auszupacken, das gebe ich zu. Bibellesen kann anstrengend sein und wir werden das auch im Konfirmandenjahr manchmal spüren. Und hoffentlich auch ihr zu Hause, wenn ihr zum Beispiel das Lukas-Evangelium durchlest. Das gehört zum Konfirmandenjahr fest dazu. Denn es gilt, sich auf die Suche zu machen, Texte zu verstehen, aber auch Bibeltexte zu sich sprechen zu lassen. Denn Gott möchte uns durch die Bibel ansprechen. Und es braucht dazu Offenheit und Hörbereitschaft. Und dann sind wir dem, was ich vorhin über das Gleichnis vom Sämann gesagt habe, schon sehr nahe gekommen. Es kommt auch auf die Aufnahmebereitschaft des Bodens an, damit der Same aufgeht und die Pflanze wachsen kann. Und das Großartige dabei ist, dass jeder seine Entdeckungen machen wird, jeder mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Lebensalter, mit seinen persönlichen Fähigkeiten. Das Grandiose an der Bibel ist, dass er tatsächlich für jeden, dass sie tatsächlich für jeden etwas bereit hat und Gott jeden ansprechen möchte. Martin Luther, den ich vorhin schon mal zitiert habe, er hat einmal einen tollen Satz geschrieben. Die Heilige Schrift ist ein Fluss, in dem ein Elefant schwimmen muss und ein Lamm gehen kann. Gemeint ist, die Großen kommen ins Schwimmen, wenn sie die Bibel lesen, und die Kleinen spüren, wie sie getragen werden. Aber so oder so braucht unsere Entdeckungsreise hinein in die Bibel Aufmerksamkeit und Hörbereitschaft. Und ich möchte schließen mit einem Brief, den ich euch vorlese, euch Konfirmanden. Der Brief stammt nicht von mir, sondern von niemand Geringeren als vom Papst Franziskus. Und ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal einen Papstbrief hier von der Kanzel verlese. Der Brief steht vorne drin in einer Jugendbibel, die vor kurzem in Österreich veröffentlicht wurde. Und er schreibt dort, ich zitiere Papst Franziskus, liebe jungen Freunde, wenn ihr meine Bibel sehen würdet, könnte es sein, dass sie euch nicht besonders imponiert. Was? Das ist die Bibel des Papstes? So ein altes, abgegriffenes Buch? Ihr könntet mir eine neue schenken, eine für $1,000, aber ich würde sie nicht wollen. Denn ich liebe meine alte Bibel, die mich mein halbes Leben lang begleitet hat. Sie hat meinen Jubel gesehen und sie wurde von meinen Tränen benetzt. Sie ist mein kostbarster Schatz. Ich lebe aus ihr und für nichts in der Welt würde ich sie hergeben. Was passiert mit eurer Bibel? Womöglich verschwindet sie irgendwann im Regal hinten in der dritten Reihe und verstaubt. Und eure Kinder verscherbeln sie dann eines Tages auf dem Flohmarkt. Nein, so darf es nicht kommen, schreibt der Papst. Ich will euch etwas sagen. Heute gibt es mehr verfolgte Christen als in den Anfangszeiten der Kirche. Und warum werden sie verfolgt? Sie werden verfolgt, weil sie ein Kreuz tragen und Zeugnis für Jesus ablegen. Und sie werden verurteilt, weil sie eine Bibel besitzen. Die Bibel ist also ein äußerst gefährliches Buch. So gefährlich, dass man in manchen Ländern so behandelt wird, als würde man Handgranaten im Kleiderschrank horten. Und es war ein Nichtchrist, nämlich Mahatma Gandhi, der einmal gesagt hat, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Was haltet ihr also in den Händen? Ein Stück Literatur? Ein paar schöne Geschichten? Dann müsste man den vielen Christen, die sich für die Bibel einsperren und foltern ließen, sagen, wie dumm wart ihr, es ist doch bloß ein Stück Literatur. Nein, durch das Wort Gottes ist das Licht in die Welt gekommen und es wird nie wieder verlöschen. Ihr haltet also etwas Göttliches in den Händen. Ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben, um oft in ihr zu lesen. Jeden Tag, sowohl allein als auch gemeinsam. Ihr macht doch auch gemeinsam Sport oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht zu zweit, zu dritt, zu viert, gemeinsam in der Bibel, draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends im Schein von ein paar Kerzen? Ihr werdet eine gewaltige Erfahrung machen. Oder habt ihr etwa Angst, euch mit einem solchen Vorschlag voreinander zu blamieren? Lest mit Aufmerksamkeit. Bleibt nicht an der Oberfläche wie bei einem Comic. Das Wort Gottes niemals bloß überfliegen. Fragt euch, was sagt das meinem Herzen? Spricht Gott durch diese Worte zu mir? Berührt er mich in der Tiefe meiner Sehnsucht? Was muss ich tun? Nur so, auf diese Weise kann das Wort Gottes Kraft entfalten. Nur so kann sich unser Leben ändern, kann groß und schön werden. Ich will euch sagen, wie ich in meiner alten Bibel lese, schreibt Franziskus. Oft nehme ich sie her, lese ein bisschen darin, dann lege ich sie weg und lasse mich vom Herrn betrachten. Nicht ich betrachte den Herrn, sondern er betrachtet mich. Er ist ja da und ich lasse mich von ihm anblicken. Und ich spüre, das ist keine Sentimentalität, ich spüre zutiefst die Dinge, die der Herr mir sagt. Manchmal spricht er auch nicht. Ich fühle dann nichts, nur Leere, Leere, Leere. Aber ich bleibe geduldig da und so warte ich, lese und bete. Bete im Sitzen, denn es tut mir weh, niederzuknien. Manchmal schlafe ich beim Gebet sogar ein, aber das macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist wichtig. Wollt ihr mir eine Freude machen? Lest die Bibel. Euer Papst Franziskus. Amen.